Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Matti und bei mir sitzt heute Peter Kolb. Du bist, wir hatten uns vorher aufs Du geeinigt, in Radebeul, wenn ich das richtig ausspreche, 1958 geboren worden und warst dann Turniertänzer in der Nationalmannschaft der DDR. Wurdest 1981 wegen Vorbereitens der Republikflucht festgenommen und 82 im Rahmen von einem Häftlingsfreikauf in die BRD abgeschoben. Jetzt geht's heute um DDR und BRD. Ich habe dich kurz vorgestellt jetzt. Vielleicht magst du auch selber nochmal Hallo sagen.
Ja, hallo. Ja, mein Name ist Peter Kolb. Ich bin Historiker, also ich arbeite als Historiker. Ich forsche zur deutschen Nachkriegsgeschichte, vor allen Dingen zur Geschichte des Kalten Krieges und zur politischen Haft in der DDR. Und ich lebe in Essen, aber arbeite in Berlin und Cottbus.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Du wurdest 58 in der DDR geboren. Das ist für unsere ZuhörerInnen lange her. Da waren die alle noch nicht geboren. Kannst du dich denn noch an deine Kindheit in der DDR im Sozialismus erinnern?
Also gut, die Kindheit war jetzt nicht so sehr vom Sozialismus geprägt. Zumindest habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Wir haben in Radebeul sehr schön gewohnt, hatten ein großes Haus, sind also in die Villa eines Fabrikanten gezogen, der in den 50er Jahren in die Bundesrepublik gegangen ist, und haben das Haus geteilt mit einer anderen Familie, hatten einen großen Garten, viel Platz. Es war eigentlich sehr schön. Aber ich kann nicht sagen wann, aber von einem sehr frühen Zeitpunkt habe ich schon auch gemerkt, dass die Familie geteilt ist, dass mit meiner Familie zumindest etwas anders ist als mit den Familien derer, mit denen ich aufgewachsen bin. Das zeigte sich ein daran, dass zum Beispiel, wenn Spielkameraden ihr Wochenende oder ihre Ferien bei Großeltern oder Verwandten verbracht haben. Ich hatte auch Großeltern, aber ich konnte sie eben nicht besuchen. Warum? Weshalb? Konnte mir keiner so wirklich erklären, oder ich habe es als Kind nicht verstanden, aber ich habe meine Großeltern, sagen wir mal, nie gesehen.
Also wurde Ihre Familie damals geteilt durch Mauerbau und Grenzschließung?
Ja, also meine Eltern sind Essener. Meine Eltern haben 1954 in Essen geheiratet. Mein Bruder wurde 1954 in Essen geboren. Und dann, zwei Jahre später, mein Vater war Kommunist, wurde die Kommunistische Partei im Westen Deutschlands verboten. Und dann ist mein Vater ganz bewusst in die DDR gegangen. Da entstand er nun auf der Basis des Kommunismus was Neues. Und meine Mutter, die nur mit meinem Vater zusammen leben wollte, mit dem Kommunismus ansonsten wenig am Hut hatte, ist mit meinem Vater mitgegangen, und so bin ich in Radebeul geboren worden, denn da gingen meine Eltern hin. Also das war die Teilung, und das zog die Teilung der Familie nach sich, wobei meine Mutter die erste Zeit noch reisen durfte. Sie durfte ihre Eltern in Essen besuchen, sie war also auch häufig in Essen. Dazu musste sie allerdings Visa beantragen. Also damals bedurften Reisen von Deutschland Ost nach Deutschland West und umgekehrt von Deutschland West nach Deutschland Ost eines gültigen Visas. Aber das hat man meiner Mutter gegeben, das hat man ihr erlaubt. Und das änderte sich aber mit dem Bau der Mauer in Berlin. Also mit dem 13. August 1961 war Deutschland dann tatsächlich wirklich grundlegend und in allen Bereichen geteilt und getrennt. Und das trennte dann auch die Familie. Heißt, wir konnten uns nicht mehr besuchen, wir konnten uns nicht mehr sehen. Telefonieren ging nicht, weil meine Großeltern zwar ein Telefon hatten, aber wir in der DDR keins. Ah, das heißt also, das war dann auch nicht möglich. Also war der Familienkontakt nur möglich auf der Basis des Briefeschreibens.
Du hast gerade erzählt, dein Vater war Kommunist und ist extra rübergezogen mit euch. War denn eure Familie damals sehr staatstreu in der Zeit?
Nein, das war sie nicht. Also meine Mutter sowieso nicht. Die hat auch immer gedacht, sie könne vielleicht sogar Bundesbürgerin bleiben und dort einfach leben. Also sie hat mit der Ideologie überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Und sie ist dann praktisch ja eingeholt worden von der Berliner Mauer, also von dem Mauerbau, der ihr ja das Reisen dann quasi verhagelt hat. Ideologie spielte bei uns zu Hause keine Rolle. Und Staatstreue, ja, sagen wir mal, das ist zweischneidig. Also in der Familie wurde relativ offen auch diskutiert und da gab es keine Staatstreue oder Grundlage dessen war jetzt nicht die große Loyalität zum Staat. Auf der anderen Seite, ich bin ja dann zur Schule gekommen mit 7 Jahren und ich bin in die Jugendorganisation und Kinderorganisation der DDR eingetreten. Also nach außen hin sah es schon so aus, als wären wir loyale Bürger dieses Staates. Also wir haben uns nicht offen kritisch geäußert. Ich wurde, wie gesagt, Jungpionier, Themapionier, bin später in die Freie Deutsche Jugend eingetreten. Also dieses wirkliche kritische Auseinandersetzung mit diesem Staat, mit dieser Diktatur und mit den Unfreiheiten, die damit einhergehen, die setzte viel später ein.
Jetzt warst du ja von 76 bis 81 Turniertänzer. Wie war denn das, Sportler in der DDR zu sein?
Das ist eine interessante Frage, weil ich wurde Turniertänzer, weil Sport in der DDR staatlicher Kontrolle unterstand. Das muss ich vielleicht ein bisschen näher erläutern. Genau. Zunächst einmal war die DDR natürlich ein Staat, in dem Sport unterstützt wurde. Es gab also viele Sportclubs, man konnte am Training teilnehmen. Das kostete in aller Regel nichts. Also die Sportclubs sollten ja eigentlich den Sport befördern und ich war damals Leichtathlet, habe wirklich wahnsinnig gerne Leichtathletik gemacht, es war mein Sport und als ich dann in den frühen 70er Jahren vorgeschlagen wurde, auf die Sportschule zu gehen, also ich sollte tatsächlich auf eine Schule gehen, wo der Sport im Vordergrund steht, das Training im Vordergrund und die Schule praktisch alles, was ansonsten mit Schule zu tun hat, dem sportlichen Training untergeordnet wird, also angepasst wird an die Trainingszeiten. Dieses wurde mir nicht ermöglicht, weil wir Westverwandtschaft hatten. Und das hieß ja, wenn ich später mal als Sportler in den Westen hätte reisen können sollen, dann würde Fluchtgefahr bestehen. Und Leute, die einen Kontakt zum Westen hatten, wurden dahingehend nicht gefördert. Aber das fand ich damals gar nicht so schlimm, weil ich habe den Sport wirklich gerne gemacht und Sportschule, das wäre dann auch schon ein Drill gewesen. Davor hatte ich einen gewissen Respekt. Also das hat mich nicht weiter berührt. Vielleicht habe ich mich geärgert im Moment, ich weiß es nicht mehr, aber ein großes Problem war es nicht. Aber als meine Eltern dann einen Ausreiseantrag stellten, als ich 16 war, also meine Eltern haben sich dann entschlossen, maßgeblich auf Initiative meiner Mutter, einen Antrag zu stellen, dass wir wieder in die Bundesrepublik zurückreisen können, also zurücksiedeln können, damit die Familie im Westen wieder vereint ist. Als dieser Antrag gestellt wurde, musste ich die Schule verlassen, durfte also kein Abitur machen und das ging einher damit, dass ich auch den Sportplatz nicht mehr betreten durfte, weil der Sportplatz, der Leichtathletikplatz war praktisch an die Schule angeschlossen und ich durfte dann, war dann ausgeschlossen vom Leichtathletiktraining und das Tanzen, das war nicht staatlich kontrolliert. Ich habe einen Tanzkurses gemacht mit 16, mit meiner damaligen Klassenkameradin. Und wir durften dann einen Fortschrittskursus besuchen und als sie sich dann von mir trennte, weil ich von der Schule geflogen bin, weil wir diesen Ausreiseantrag gestellt hatten, da habe ich dann mit einer anderen Partnerin weitergetanzt und festgestellt, das ist jetzt eine private Initiative, dieser Tanzsportclub. Und da kann ich weitermachen. Das wird staatlich nicht kontrolliert. Das wird mir von Seiten des Staates schon gar nicht verboten. Und später habe ich mit meiner Schwester getanzt. Also wir waren dann auch recht erfolgreich, weil ich habe meine ganze Energie in dieses Tanzsporttraining gelegt, weil das war immer wie so eine kleine Flucht aus diesem ansonsten immer öder, immer grauer werdenden DDR-Alltag. Und das erklärt vielleicht, dass wir da so erfolgreich waren und dann später, 1981, nach dem dritten Platz bei der DDR-Meisterschaft, sogar Mitglied des Nationalteams wurden. Nur die Freude hielt nicht lang, weil man hat uns gleichzeitig aufgefordert, unseren Ausreiseantrag zurückzuziehen. Ansonsten würde man uns das Tanzen praktisch auch, man hat nicht direkt von Verbot gesprochen, aber man hat so beschrieben, als sei das dann nicht mehr möglich und wir sollen die richtige Entscheidung treffen in unserem Sinne und dann könnten wir im Tanzen sehr erfolgreich sein. Ich habe dann gesagt, wir können uns das ja mal überlegen, aber ich habe nie wirklich gedacht, dass das eine Option ist und Sommer 81, der Druck wurde immer größer, sollte dann auch eine Entscheidung her und Aber ich habe für mich schon ein Jahr vorher angefangen, eine ganz andere Entscheidung zu treffen.
Du hast gerade von tristem und grauer werdendem DDR-Alltag gesprochen. Was war denn da? Wie war denn der Alltag in der DDR?
Nun, die DDR war eine Diktatur. Und in der Diktatur ist zunächst mal Kritik am politischen System, Kritik an der regierenden Elite nicht erlaubt. Das heißt also, man hat eine tägliche Propaganda in der Schule erdulden müssen und die gab man möglichst wieder, wenn man also klarkommen wollte. Wie gesagt, Kritik konnte Probleme bereiten. Das war nur ein Punkt und es gab dann auch keine unabhängige Presse oder keine Medien, keine Fernsehsendungen, die einen kritischen Diskurs überhaupt nur annähernd ermöglicht oder erlaubt hätten. Oder ja, es gab auch keine Möglichkeiten, sich daran irgendwie zu beteiligen beziehungsweise noch anzustoßen. Dann wäre man tatsächlich in die Mühlen des Staatssicherheitsdienstes geraten. Es gab viele Dinge nicht, die es im Westen so selbstverständlich gab. Jeans, T-Shirts in den 70er Jahren war nicht nur, dass es die nicht gab, es war auch, wenn man sie aus dem Westen bekam, wir hatten ja Westverwandtschaft und die haben uns mit vielen Dingen versorgt. Und wenn man diese Sachen dann trug, dann war das auch immer so ein bisschen so ein Bekenntnis zum Westen. Also man hat sich eigentlich dadurch schon kritisch mit dem System in der DDR gezeigt und allein das konnte Probleme bringen. Und das diese Einschränkungen, dann natürlich ein ganz großes Thema, es gab keine Reisefreiheit. Also man konnte den Westen überhaupt niemals besuchen, also Westdeutschland, also die Bundesrepublik oder Westeuropa waren tabu. Man konnte Visa beantragen für die Ostblockstaaten, aber auch das oblag einer Willkür. Also man hatte nicht das Recht und hat, wenn man einen Antrag stellt, auch ein Visum bekommen. Es war Sache der Behörden. Die konnten ein Visum geben, die konnten es aber auch ablehnen. Und man hat, das war intransparent. Es gab ja nie eine Begründung, sondern es konnte heißen, ihr Antrag ist abgelehnt, es gibt kein Visum. Und damit waren die Reisemöglichkeiten selbst in den Ostblock nicht möglich. Und dann darf man nicht vergessen, dass man ja selbst in der DDR nicht frei reisen durfte. Berlin war zu gewissen Zeitpunkten, wenn also große Feste stattfanden, war Berlin zum Beispiel nicht möglich zu bereisen. Und man durfte auch nicht so ohne weiteres an die Ostsee. Man brauchte, wenn man an der Ostsee Urlaub machen wollte, entweder einen Ferienplatz, einen staatlich verordneten Ferienplatz. Wenn man Verwandte hatte, dann konnte man natürlich die Verwandten besuchen, dann hatte man quasi Glück. Hatte man all das nicht, durfte man nicht so einfach sich an der Ostsee aufhalten. Man konnte sicherlich hochfahren und einen Tag da verbringen, aber man konnte dann nicht übernachten. Wenn man das tat, war das illegal. Also so viele Dinge, die per se gegen das Gesetz oder seitens der Behörden gegen die Gesetze der DDR gerichtet waren, damit einhergingen so viele und so elementare Einschränkungen, dass also das Leben in der DDR wirklich grau, öde und eingeschränkt, begrenzt ganz einfach, weil man stieß permanent an Grenzen und das war für jemanden, der jetzt keinen Ausreiseantrag stellt und jetzt nicht von der Schule geflogen ist, schon problematisch, aber für mich natürlich um ein Vielfaches mehr und deswegen wurde das Leben in der DDR geradezu unerträglich.
Und dann hast du gerade ja auch schon gesagt, musste eine Entscheidung her und dann hast du 81 ja die Republikflucht versucht. Ich weiß gar nicht, ob unsere ZuhörerInnen wissen, was überhaupt Republikflucht ist. Vielleicht magst du das kurz erklären.
Ja, Republikflucht. Es gab in der DDR-Gesetzgebung einen Paragraph 213 mit kleinen Unterparagraphen. Und dieser Paragraph 13 im ganz allgemein besagte, dass ein illegales Verlassen der DDR verboten ist, also das ohne die Behörden, aber diese Erlaubnis bekam man ja quasi nicht, aber das ging aus dem Gesetzestext natürlich nicht hervor. Also ein Verlassen der DDR war verboten und allein der Versuch war strafbar. Das heißt also, allein das Planen, drüber nachdenken, Erkundigungen einziehen, wie man die DDR verlassen kann, all das war strafbar und endete im Gefängnis.
Und da bist du auch geendet.
Da bin ich auch
geendet. Jeweils 4 Monate in Dresden und dann in Cottbus bei der Staatssicherheit. Wie war das denn, in der DDR im Gefängnis zu sein?
Ja, zumindest zunächst mal war es etwas, womit ich mich nie wirklich auseinandergesetzt und befasst habe. Ich meine, es gab in der DDR ein Gerücht und das ging immer auch mit der Begrifflichkeit Stasi, Stadtsicherheit. Also es wurde in der DDR über solche Dinge gesprochen, also und diese Gespräche gingen mit diesen Begrifflichkeiten einher. Aber was es so wirklich heißt, wenn gesagt wurde, ja, die Stasi kann Leute verschwinden lassen, Leute sind plötzlich weg und tauchen Monate später wieder auf und sie tauchen teilweise im Westen wieder auf. Also diese Gerüchte, die gab es ja. Was es damit auf sich hatte, war mir nicht so wirklich klar. Aber natürlich war mir klar, wenn ich eine Flucht versuche, dass es strafbar ist und dass das im Gefängnis hätte enden können. Aber meine Gedanken gingen weniger in Richtung Gefängnis, die gingen vielmehr in Richtung, wie überlebe ich das? Also wir wussten, dass an den Grenzen geschossen wurde, an der innerdeutschen Grenze, an der Grenze zu Berlin. Und das bezog auch die Grenzen vom Ostblock, also vom sowjetisch beeinflussten, vormals nach dem Krieg okkupierten Teil Europas zu den Grenzen zum Westen. Das bezog das alles mit ein und man nannte das Todesstreifen. Also war klar, dass der Name sagt schon, da wurde geschossen, aber es sind auch Leute einfach nur ertrunken, wenn sie den Fluss durchschwimmen wollten oder beim Durchschwimmen der Ostsee, um nur einige Beispiele zu nennen. Also das war eher meine Sorge. Und als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich fliehen will, war auch das ihre erste Reaktion. Er hat gesagt, du musst vorsichtig sein und wenn geschossen wird, musst du es aufgeben. Also das war so der erste Gedanke.
Ja.
Und den habe ich versucht auszublenden. Ich habe gedacht, okay, natürlich, ich muss vorsichtig sein, aber es schaffen ja Leute. Wie viele eigentlich umgekommen sind, das hat man in der DDR ja gar nicht so erfahren. Es war klar das, aber wie groß da die Nummer war, das war nicht so ganz klar. Aber das Gefängnis war gar nicht so der erste Gedanke. Und wenn man sich zu viel Gedanken macht, was passieren könnte, dann macht man vielleicht so eine Flucht auch gar nicht. Und ich wollte raus aus der DDR, also dass es mit einem gewissen Risiko einhergeht, das war mir schon klar. Aber noch einmal, das Gefängnis war nicht so mein erster Gedanke.
Jetzt warst du im Gefängnis. Wie sah denn da der Alltag aus im Vergleich?
Ja, also ich habe ja Radebeul verlassen im Juli 81 und habe mich mit dem Zug aufgemacht Richtung Ungarn, weil ich wollte von Ungarn nach Österreich fliehen.
Ja, das ist ja so den viele auch versucht haben, der Weg.
Richtig, also ja. Das war so ein Gerücht, dass es da Leuten prozentual häufiger geglückt ist als an anderen Grenzen. Ich habe aber kein Visum für Ungarn bekommen, deswegen konnte in die Tschechoslowakei reisen, das war ohne Visum für DDR-Bürger möglich und wollte da illegal nach Ungarn und ich bin dann bei einer Fahrkartenkontrolle bei der Einreise in die Tschechoslowakei aufgefordert worden, meine Rückfahrkarte zu zeigen. Und ich kannte Einreisen in die Tschechoslowakei von vorhergehenden Reisen und wusste, eine Rückfahrkarte muss ich grundsätzlich nur bei der Rückfahrt zeigen. Ja. Niemals muss ich bei der Einreise eine Rückfahrkarte zeigen. Das passierte hier zum ersten Mal. Ja, und dann ist die Polizei in den Zug gekommen und die Polizei hat dann die Militärpolizei gerufen, weil ich konnte nicht schlüssig erklären, warum ich ohne Rückfahrkarte reise. Und dann bin ich in ein Verhör geraten. Also das war, wie ich heute weiß, ein über 30-stündiges Verhör. Oh. Ich bin immer gefragt worden, ob ich die DDR illegal verlassen wolle. Ich habe lange mit Nein geantwortet, aber irgendwann, ich habe zu wenig zu trinken bekommen. Ich durfte mich auch nicht eine Sekunde zurückziehen oder mal eine Sekunde Pause machen. Ich wurde immerzu mit der Frage, wollen Sie die DDR ungesetzlich verlassen, konfrontiert. Irgendwann habe ich gesagt, ja, weil es für mich einfach keinen Sinn mehr macht. Ich war auch fertig, war kaputt, erschöpft. Und dann wurde ich verhaftet und wurde in einem kleinen Lieferwagen, wo kleine Zellen drin waren, die völlig von der Außenwelt abgeschlossen waren, also fensterlos, komplett dunkel, mit Handschellen. Saß ich da in einem klitzekleinen Raum. Und mit diesem Auto bin ich dann mit einer mehrstündigen Fahrt nach Dresden ins Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Stadtsicherheit gebracht worden. Mhm. Und da war ich dann. Und erstmal war es natürlich hart zu ertragen, das auch zu begreifen, dass ich jetzt nun im Gefängnis bin. Und mir war sehr schnell klar, dass es keine kurze Episode sein wird. Und ich erinnere das Untersuchungsgefängnis, wo ich dann 3 Monate war, also das Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit, als eine Zeit der Isolation, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen, ohne Informationen, wo ich bin, was mich erwartet. Ich durfte keine Fragen stellen, ich konnte kaum lesen, also ich durfte keine Bücher zum Lesen bekommen, ich durfte nicht schreiben. Also all das, was den Alltag irgendwie vielleicht strukturiert hätte oder dem Ganzen einen Sinn gegeben hätte, das wurde alles entzogen. Das war eine wirklich, wirklich harte Zeit, geprägt von Isolation und der Entzug jeglicher sinnlicher Reize. Also ich habe keine Farben mehr gesehen, kein frisches Obst, kein frisches Gemüse, keine Pflanze, kein Himmel, kein Grün, kein Nichts.
Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt hier sitzt und mit dir darüber spricht. Das ist finde ich schon echt krass. Weißt du, was mit deiner Familie währenddessen passiert ist?
Ja, einen Tag nach meiner Verhaftung ist die Stasi zu meinen Eltern, hat eine Hausdurchsuchung gemacht. Also hat erstmal gar nicht erklärt, warum. Meine Schwester erinnert den Moment, als es geklingelt hat und dann fremde Männer vor der Tür standen, die sie dann einfach zur Seite geschoben haben und einfach in der Wohnung standen, als das ein Übergriff. Meine Mutter hat später gar von Vergewaltigung gesprochen, also nicht körperlicher Art, aber man hat ja jeden Raum geöffnet, jeden privaten Bereich, alles einfach durchwühlt. Und das fand sie wirklich als eine sehr traumatische, sicherlich auch prägende Begegnung. Und und dann hat man im Zuge dieser Hausdurchsuchung, wo wirklich alles aus den Schränken gerissen wurde und ein Chaos hinterlassen wurde, hat man dann meiner Mutter, meinen Eltern gesagt, dass ich verhaftet wurde. Man hat erstmal nicht gesagt, warum, und man hat auch gesagt, sie bekommen irgendwann mal eine Erlaubnis, ihren Sohn zu sehen. Bis dahin verhalten sie still und machen sie keine Aktivitäten in irgendeiner Form. Das würde die Sache nur noch verschlimmern. Naja, ansonsten, irgendwann haben sie gewusst, wo ich in Haft bin, und meine Mutter durfte mich dann, glaube ich, im dritten Haftmonat auch mal besuchen. Das war für mich damals sehr überraschend. Hat man mir auch gar nicht angekündigt. Aber die Frage war ja, wie es meiner Familie ging. Also für sie ging es dann eigentlich normal weiter. Es griff der normale Wahnsinn, also die tägliche Kontrolle. Meine Eltern mussten sich, wie schon nach dem Stellen des Ausreiseantrags, in regelmäßigen Abständen bei der Polizei melden, wo sie dann aufgefordert wurden, ihren Ausreiseantrag zurückzuziehen und Ähnliches. Aber darüber hinaus geschah jetzt nichts bemerkenswert Verschärfendes. Also insofern war das jetzt erstmal ein Schock natürlich, aber dann verlief es weiter so wie zuvor.
Dann bist du ja 82 durch einen Häftlingsfreikauf in die Bundesrepublik gekommen. War das auch für dich genauso überraschend, dass du da in den Westen konntest?
Ja, also vielleicht nicht ganz. Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich war 3 Monate in Untersuchungshaft, dann kam es zur Gerichtsverhandlung. Ich habe 10 Monate Gefängnis bekommen. Und dann bin ich ins Gefängnis nach Cottbus gebracht worden, ins Männergefängnis. Und da muss ich sagen, die erste Zeit war schlimm, weil ich kam ja aus Isolationshaft, was ich als sehr problematisch empfunden habe, dass man nicht mit anderen Menschen sprechen kann. Die einzige Person, mit der man sprechen konnte, war der Vernehmer. Ansonsten konnte man kein Gespräch führen. Und jetzt komme ich in ein Gefängnis, wo man die Zellen teilt mit 17 anderen Männern, also wo es einfach überbordend voll ist, eng, aggressiv von der Grundstimmung, teilweise auch brutal, also wo ich gedacht habe, das halte ich nicht aus, dafür bin ich nicht gemacht, ich kann das nicht ertragen. Aber dann habe ich einen anderen Häftling kennengelernt, so ungefähr nach einem Monat, der auch aufgrund einer gescheiterten Republikflucht in Haft saß, und der hat mir erstmal, die erste Anrede war, darfst nicht immer nach unten gucken, du musst nach oben gucken, du musst in den Himmel sehen. Und also er hat meine Augen geöffnet für einen Blick, der die Gefängnismauern eigentlich so ein bisschen auch ignorieren kann. Und er war auch sehr freundlich, und wir haben uns angefreundet. Wir haben uns dann jeden Tag auf dem Freihof gesehen, jeden Tag eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger. Und der hat immer davon gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt, aus dem Gefängnis in die Bundesrepublik entlassen zu werden. Man muss nur den richtigen Anwalt haben. Da wusste ich nicht, ob ich den hatte, weil ich konnte gar nicht so wirklich frei einen Anwalt wählen. Und Ja, das war so das erste Mal, dass die, dass überhaupt die Rede davon war, dass man in den Westen kommen kann. Also war ich so, das hörte sich natürlich fantastisch an. Also ich war begeistert, aber ich habe der ganzen Sache auch natürlich sehr misstraut, weil warum sollte man? Also das Ganze erschien mir nicht schlüssig. Und trotzdem, Christoph war damals sehr euphorisch hat immer wieder davon gesprochen. Und nach ungefähr 5 Monaten Cottbus, Haft in Cottbus, bin ich dann verlegt worden. Erst hieß es, werde es entlassen und ich soll einen Wiedereingliederungsantrag in die DDR stellen. Den habe ich aber abgelehnt. Ich habe gesagt, ich will ja gar nicht in die DDR. Also warum soll ich jetzt jemanden bitten und betteln, dass ich jetzt in die DDR zurückentlassen werde? Ich habe aber gedacht, das wird wohl mein Schicksal sein. Also ich habe gedacht, ja klar, jetzt ist die Haftzeit zu Ende und jetzt ist das meine Perspektive. Aber dieser Stasi-Major, dem ich das so gesagt habe, der eigentlich auch ganz relativ unbeteiligt, also gar nicht heftig auf meine Ansage reagierte, der sagte dann nur, okay, dann bleiben Sie im Gefängnis und da gehören Sie hin und Sie wollen die DDR-Gesellschaft nicht und die DDR-Gesellschaft will Sie auch gar nicht. Aber dann sagte er den bemerkenswerten Satz, das Beste ist, wir entlassen Sie aus der DDR-Staatsbürgerschaft. Und das kam sehr unerwartet. Ja. Also da wusste ich nicht, was das überhaupt bedeutet. Er hat es mir auch nicht erklärt. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht hängt das irgendwie damit zusammen. Also genau meine Gedankengänge von damals kann ich nicht wiedergeben. Aber ich habe irgendwas unterschrieben und daraufhin bekam ich eine Ausbürgerungsurkunde. Da stand mein Name drauf und mein Status war jetzt offensichtlich staatenlos. Und daraufhin, ein paar Tage später, wurde ich aufgefordert, meine Zivilsachen wieder anzuziehen und wurde mit anderen Gefangenen, ich wurde einer Gruppe zugeordnet, wir alle hatten diese Urkunde, diese Ausbildungsurkunde und wir wurden aufgefordert, einen Bus zu besteigen, der noch im Gefängnis, also auf dem Gefängnishof stand und dieser Bus brachte uns an diesem Tag, es war, glaube ich, der 17. März 1982, genau, dieser Bus brachte uns dann zunächst mal hat er natürlich das Gefängnis verlassen, fuhr auf die Autobahn, aber die Richtung war Westen, das konnte man sehen. Und dieser Bus brachte uns dann durch den Eisernen Vorhang in die Bundesrepublik. Und das war dann natürlich, das war ein Moment, den ich nie vergessen werde. Die Ansage des Busfahrers, der sich dann irgendwann zu uns umdreht und sagte, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Das begreift man gar nicht erst. Und ich glaube, so wie ich das erstmal gar nicht begriffen habe, haben das auch alle anderen in der Gruppe erstmal nicht begriffen, bis dann eine Person aus der Gruppe einfach losschrie. So euphorisch und so enthusiastisch. Und das war, glaube ich, der Moment, wo wir das begriffen haben. Das war sehr ansteckend und das ging dann über in so eine allgemeine, ja, es war eine Mischung aus Euphorie, aber auch Angst. Was passiert jetzt? Was kommt jetzt auf uns zu? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals einfach nur glücklich und ein bisschen ernüchternd war, weil wir mussten erstmal in ein Aufnahmelager. Wir durften also nicht sofort zu unseren Verwandten. 5 Tage wurden wir von den westlichen Geheimdiensten wirklich von morgens bis abends unter die Lupe genommen, mussten Fragen beantworten, mussten auch wieder Fingerabdrücke geben. Also es war dann nochmal so eine Prozedur, die anfänglich so ein bisschen auch ans Gefängnis erinnerte. Aber nein, wir wurden vernünftig behandelt und wir durften zwar dieses Lager nicht verlassen, aber es wurde uns alles vernünftig und schlüssig erklärt. Und nach 5 Tagen hieß es dann so, Sie dürfen einreisen in unser Land. Wir bekamen einen Interimspass. Das war natürlich irgendwie ja sehr bedeutend. Also wir bekamen ein Papier, wo unser Name drauf stand. Und dieses Papier wies uns als Bürger der Bundesrepublik Deutschland aus. Das war natürlich das hat eine Menge gesagt zu mir. Also es war wirklich hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und ich konnte dann meine Großeltern in Essen anrufen und konnte dann zu meinen Großeltern ziehen. Es war nicht ganz einfach, weil meine Großmutter hat gar nicht begriffen, wovon ich rede, als ich ihr sehr euphorisch erzählt habe, was mir passiert ist, dass ich jetzt im Westen bin. Und ich habe dann, als ich nach Essen gefahren bin mit dem Zug, war ich mir gar nicht so sicher, ob da jemand stehen wird und mich abholen wird. Aber doch, meine Großmutter hat das sehr wohl begriffen, mein Großvater war da mit einem Nachbarn, weil er konnte alleine nicht fahren. Mhm. Er war nicht imstande, weil er war zu aufgeregt. Und meine Großmutter hat inzwischen was für mich gekocht. Und naja, ich bin dann halt nach Hause, würde ich sagen, gekommen zu meinen Großeltern, in die Wohnung meiner Großeltern. Und das war schon ein sehr, sehr glücklicher Moment. Mhm. Vielleicht der glücklichste Moment in meinem Leben.
Du bist 82 nach Deutschland gekommen. Da war Helmut Schmidt Bundeskanzler, E.T. kam in die Kinos. Was war denn das allererste, was du gemacht hast, als du aus diesem Lager gekommen bist? Weißt du das noch?
Ja, also das würde ich sagen, an dem Tag, als ich zu meinen Großeltern gekommen bin und meine Großmutter für mich gekocht hat, ich habe mich zum ersten Mal richtig satt gegessen. Also vor allen Dingen mit einem Gericht, was für mich gekocht wurde. Also die Kost im Gefängnis, die war sehr, sehr schlecht, würde ich sagen. Die war wirklich eine Katastrophe. Und ich habe auch sehr abgenommen. Also ich habe bei einer Größe von 1,90 Meter bei der ersten medizinischen Untersuchung im Westen gerade mal noch 59 Kilo auf die Waage gebracht. Ja. Ich habe mich gar nicht krank gefühlt oder irgendwas, aber es war klar, ich war einfach unterernährt und ich habe dann erstmal so richtig gegessen. Und meine Großmutter hat mich gut versorgt. Das war so das Erste, was natürlich sehr schön war. Und das Erste, was ich gemacht habe, was ich, sagen wir mal, mit der neu gewonnenen Freiheit verbinde, also mit der wirklichen Freiheit, also Dinge umsetzen zu können, die man sich wünscht und dabei vom Staat, wenn überhaupt, unterstützt und nicht gehindert zu werden, wie es in der DDR der Fall war. Also an diese neuen Gepflogenheiten muss ich mich tatsächlich auch erstmal gewöhnen. Ich war also in allen Belangen überrascht. Aber das Erste, was ich gemacht habe in Freiheit, war eine große Reise. Anfangs habe ich die Bundesrepublik bereist, also habe kleinere Reisen gemacht, habe meine Verwandten maßgeblich besucht, weil ich hatte auch kein großes Budget zur Verfügung, um große Reisen zu machen. Aber dann 1983 im Sommer gab es die Möglichkeit, als Student nach Israel zu reisen, dort praktisch den Lebensunterhalt zu verdienen, indem man in einem Kibbutz mithilft, also in so einer israelischen, das ist so eine Community, so eine Lebensgemeinschaft, wo man also unterstützend mitleben, mitwirken, mithelfen kann. Und das fand ich großartig. Ich musste nur in ein Flugticket investieren. Und das war dann eine Reise von 3 Monaten. Also ich war dann 3 Monate in Israel und es war eine wirklich, wirklich tolle Zeit. Und das war mein erstes großes Ding in Freiheit.
Jetzt warst du im Westen und deine Familie noch im Osten. Wie ist das denn ergangen? Hast du da Kontakt gehabt oder erst nachdem die DDR zusammengebrochen ist?
Erstens mal, meine Großeltern hatten ein Telefon und die Nachbarn, mit denen wir zusammen gelebt haben in diesem Haus, hatten auch ein Telefon. Man konnte Telefonate anmelden. Die gingen aber natürlich durch den eisernen Vorhang, also diese Telefonate wurden noch abgehört, deswegen bedurfte es einer langen Anmeldezeit, man musste dann quasi zu Hause am Telefon sitzen und wenn man geduldig mehrere Stunden, also das längste waren glaube ich 8 Stunden, gewartet habe und das Telefon durchgestellt wurde, dann konnte man sprechen. Aber ich war in Freiheit, ich konnte quasi alles sagen. Und meine Mutter, die war in der DDR. Also waren die Gespräche auch davon geprägt, dass man sich sehr wohl überlegte, was sagt man? Ich wollte meine Familie da ja auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Also hat man nur so allgemein das, was man eigentlich auch sich erzählen durfte, wenn meine Mutter mich im Gefängnis besuchte, durfte man auch nur allgemein über Familie, über Garten, übers Wetter, so etwas sprechen. Und das ging dann eigentlich so weiter, weil meine Mutter war ja immer noch in diesem Überwachungsstaat. Und das war natürlich bitter, aber es war einfach schön, sie zu hören. Und das ging aber nicht allzu oft, weil Telefonate in die DDR war damals auch wirklich sehr, sehr teuer. Das muss man auch sagen. Und ich habe dann 1983 mal die Gelegenheit genutzt, ein Visum zu beantragen und bin nach Prag gereist. Und meine Eltern durften ja nach Prag reisen ohne Visum. Und wir haben uns da getroffen. Es war schwierig, wir durften uns nicht so in der Öffentlichkeit zeigen. Wir wurden auch beobachtet, beziehungsweise wir haben auch eine Institution gefragt, was uns passieren kann. Die haben gesagt, ja, es ist insgesamt nicht ganz so einfach, auch problematisch, aber es ist prinzipiell nicht illegal. Also man kann es jetzt nicht verhaften, nur weil wir uns dort treffen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir bei der Ausreise oder dass ich bei der Ausreise sehr stark kontrolliert wurde. Also es gab wieder eine Leibesvisitation, was ich eigentlich vom Moment meiner Verhaftung kennengelernt habe und dann bei der Ankunft im Gefängnis. Und jetzt musste ich das wieder ertragen. Das war wirklich sehr schwierig. Und dann habe ich nach einem Telefonat mit meiner Mutter eben erfahren, dass meine Mutter, meine Schwester, die gemeinsam im Auto fuhren, in gleicher Weise kontrolliert wurden. Und da haben uns eigentlich gesagt, nee, das machen wir nicht nochmal. Das ist einfach zu aufregend. Also ich habe auch wirklich ganz große Angst gehabt. Jetzt, ich war ja jetzt wieder im Ostblock, dass mir da was passieren kann. Aber ein Jahr später, 1984, nach fast 10 Jahren Wartezeit, wurde der Ausreiseantrag, den meine Eltern gestellt haben und meine Schwester genehmigt und meine Eltern durften in die Bundesrepublik ausreisen. Also in Essen kamen meine Eltern im April, also 2 Jahre nach meiner Ankunft, an. Und ein Jahr später, im Dezember 1985, durfte mein Bruder, der nämlich als meine Eltern ausreisten, auch einen Ausreiseantrag gestellt hat, weil er wäre dann alleine in der geblieben, ohne familiäre Anbindung, beziehungsweise die Familie, eher seine Familie, die Familie seiner Frau war natürlich dort, aber er wollte einfach Kontakt zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern haben. Also haben sie auch einen Ausreiseantrag gestellt und durften 1985 im Dezember ausreisen. Also 85 im Dezember war die Familie eigentlich im Westen wieder zusammen. Das hätte eigentlich ein Happy End sein können, wenn man so will, aber mein Vater ist 2 Jahre oder 3 Jahre nach seiner Rückübersiedlung in die Bundesrepublik, die er bewusst als junger Mann verlassen hat, ist er gestorben. Und den Mauerfall hat er gar nicht mehr erlebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Mauerfall für mich auch kein freudiges Ereignis war. Ich lebte damals in Essen und habe dann auch sofort assoziiert, dass, ja, oder habe mich gefragt, heißt das, dass ich das Land jetzt wieder teile mit Stasi und Co., also mit denen, die mich von der Schule geschmissen haben, ins Gefängnis gesteckt haben? Ich war eigentlich sehr verunsichert und habe auch einen Moment gedacht, heißt das, dass jetzt diese Leute wieder Einfluss auf mich und mein Leben haben? Also ich musste mich wirklich an diesen Prozess der deutschen Wiedervereinigung und auch an den Moment, als es dann Status Quo war, daran musste ich mich wirklich, wirklich gewöhnen, musste mir das auch schön reden. Da hat mir vielleicht geholfen, dass Essen ganz im Westen des Landes war und ich jetzt diese Trabis, die, sagen wir mal, die grenznahen Gebiete überschwemmten und die langen Schlangen an Supermärkten, das hat in Essen nicht stattgefunden. Also hatte ich zumindest die Möglichkeit, so ein bisschen mich an
langsam dran zu gewöhnen.
Ja.
Jetzt haben wir 2023. 33 Jahre ist die DDR jetzt Geschichte. Denkst du, also ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit der Zeit, deswegen reden wir auch darüber. Denkst du oft an die Zeit zurück in der DDR?
Ja, also ich denke sehr oft zurück an die DDR. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich beruflich natürlich jetzt, also wir schreiben das Jahr 2023. Es ist vielleicht wichtig, in dem Zusammenhang zu wissen, dass ich im Jahr 2020, also es ist gerade mal 3 Jahre her, als die Pandemie begann, eigentlich im Ausland war und aufgrund der Pandemie zurück nach Deutschland gekommen bin. Und also ich war schon Historiker und habe auch als Historiker im Ausland gearbeitet, habe geforscht und auch Vorträge gegeben und solche Dinge. Also es war ja damals der 30. Jahrestag des Mauerfalls und wir gingen in den 30. Jahrestag des der deutschen Wiedervereinigung. Da waren ausländische Institutionen, die sich auch mit deutscher Geschichte befassen und auch deutsche Schulen, die es ja weltweit gibt, sehr interessiert an dem Austausch. Und ich musste zurück nach Deutschland. Und war, das muss ich sagen, arbeitslos, weil alle Gedenkstätten, in denen ich gearbeitet habe, alle Schulen, alle Universitäten, alle Institutionen, mit denen ich zu tun hatte, die waren entweder geschlossen, mussten ihre Aktivitäten einstellen, es war nichts mehr auf. Und im Zuge dessen bekam ich ein Jobangebot vom Menschenrechtszentrum Cottbus. Das ist eine Forschungs-, eine Gedenkstätte und auch eine Bildungsstätte. Ich habe dort eine Stelle als Historiker, also als wissenschaftlicher Mitarbeiter angeboten bekommen. Aber das Büro ist in meinem ehemaligen Gefängnis. Denn heute ist es kein Gefängnis mehr. Heute ist es eine Gedenkstätte. Aber in dem Gebäude, in dem ich heute arbeite, habe ich mal gesessen. Also war ich in Haft und das macht natürlich einiges mit einem. Also da hat mich die Vergangenheit natürlich schon mal ganz massiv wieder eingeholt. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, weil es eine schöne Stelle war, eine Forschung, also eine Stelle in der Forschung auch. Und naja, aber seitdem befasse ich mich natürlich mit meiner Vergangenheit, weil ich auch ehemalige Haftkameraden wieder treffe, weil ich... Ein großer Teil meiner Arbeit ist es, Interview zu führen mit ehemaligen Cottbuser Häftlingen. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass man tatsächlich Leute wieder trifft, mit denen man damals zusammen in Haft war. Und das zwangsläufig befasst man sich dann mit dem damals Erlebten. Und da spielt natürlich auch das Zuhause, die Zeit meines Aufwachsens, das spielt alles eine Rolle. Und das zieht natürlich auch nach sich, dass ich heute mehr denn je irgendwie in der Vergangenheit lebe. Viele sagen auch zu mir, warum lässt es nicht einfach mal ruhen und warum das ewig gestrige? Es gibt auch andere Forschungsthemen. Aber ich muss eine Forschungsarbeit jetzt abschließen, die dreht sich mit der Rolle des Ministeriums, die dreht sich um die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit in politischer Haft, also wie sie noch in die Häftlingsgesellschaft und da speziell in die Häftlingsgesellschaft der politischen Häftlinge hineinregiert hat, mit hinein. Das muss ich abschließen. Und dann könnte ich mir vorstellen, nehme ich mir auch mal ein Forschungsthema vor, was mehr zukunftsgewandt, mehr in die Zukunft gerichtet ist. Auf der anderen Seite, ich meine, das Beschäftigen mit der Vergangenheit, das Beschäftigen mit der Diktatur, gerade heute, wo auch in unserem Land die Demokratie unter einem Druck steht, wie es vielleicht nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg war, zumindest im Westen Deutschlands, macht, glaube ich, Sinn. Also mit den Erfahrungen aus der Diktatur kann man, glaube ich, ganz gut für die Errungenschaften der Demokratie werben.
Meine Meinung, glaube ich, auch. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage oder vielleicht eine Sache, was du jetzt vielleicht noch den Leuten, die uns zuhören, sagen wollen würdest, was sie nicht vergessen dürfen, wenn sie an die DDR denken, wenn sie sich darüber informieren. Was ist so die Quintessenz, was man daraus lernen kann?
Ja, also die Quintessenz, die man daraus lernen kann, also aus der DDR kann man sehr, sehr vieles lernen. Und wenn man sich in unserem Land umguckt, ist es einfach Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte und somit ist die DDR nicht die Geschichte eines Landes, sondern es ist die Geschichte, es ist eine deutsche, Teil der deutschen Geschichte. Das muss man sich zunächst einmal vor Augen führen. Dann muss man sich vor Augen führen, dass man eben vor mehr als 30 Jahren nicht einfach so in den Osten fahren konnte. Damals reiste man in ein anderes System, in eine Diktatur. Und damit sind wir beim Thema. Die DDR war eine Diktatur. Man kann vieles, sagen wir mal, wenn man sich dieses Gesellschaftssystem anschaut, kann man vieles lernen, kann sich vieles anschauen und wir feststellen, dass unsere Gesellschaftsordnung heute komplett anders gestrickt ist. Die Demokratie ist komplett anders. Die Demokratie bietet eine Menge Möglichkeiten. Die gehen mit einem Höchstmaß an Freiheiten einher. Und das muss man alles mitdenken. Und das kann man lernen, wenn man in die DDR blickt. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, wie konnte die DDR eine Diktatur werden? Warum hat sich die DDR nicht genauso entwickelt wie die Bundesrepublik? Und da kommt man sehr schnell zu den Besatzungsmächten. Die Sowjetunion war zuvor schon eine Diktatur. Und sie hat halt in Ostdeutschland, in Ostberlin das Sagen gehabt und die Nachkriegsordnung geregelt. Und an diesem Konflikt, also die Sowjetunion als erstes kommunistisches Land auf Erden, wollte natürlich ihre Ideen im Osten Deutschlands, also in ihren Okkupationsgebieten verwirklichen. Und die Westalliierten, die Demokratien, wollten den Westen Deutschlands auch zu einem demokratischen Gefüge oder zu unterstützen, dass es wieder ein demokratisch verfasster Staat wird. Und daran sieht man schon, wie sehr man auch, sagen wir mal, vom weltpolitischen Geschehen abhängt. So. Jetzt ist die DDR eine Diktatur geworden und die Leute wurden mehr als 40 Jahre in Schach gehalten, wurden zur Loyalität gezwungen, und wenn es auch nur ein Lippenbekenntnis ist, weil man in die Köpfe nicht gucken konnte und wie viele eigentlich mit dem Staat nicht d'accord waren und sich schon verabschiedet haben von dieser Propaganda, das hat man vielleicht irgendwie geahnt, aber man hat es nicht gewusst. Also das muss man, wenn man an die DDR denkt, natürlich immer auch mitdenken. Aber 40 Jahre hat man das System oder hat man die Menschen in Schach gehalten, und dann haben die Bürger es geschafft, das System praktisch zu überwältigen. Und das System war einfach am Ende, und es ist dem Mut der Opposition, die dann in den späten 80er Jahren im Begriff war zu entstehen. Also es war so ein zartes Pflänzchen, was sich da gebildet hat, aber es wurde eben stärker, und der Staat war nicht mehr in der Lage, das zu kontrollieren. Und die Leute wurden mutiger und sind auf die Straße gegangen. Also die Oppositionellen haben den Weg geebnet, und dann wurden es immer mehr und immer mehr. Und sie haben das System zu Fall gebracht und konnten mit Anschluss an die oder mit Beitreten in das Rechtssystem Bundesrepublik eben auch Demokratie werden. Und das lehrt uns eben auch mit Blick heute in einige Staaten, dass es möglich ist, ein System umzustürzen. Aber dazu bedarf es vieler Dinge. Also wir haben heute auch wirklich ja beeindruckende zivile Mutbekundungen in einigen Ländern. Wenn wir in den Iran schauen, wenn wir vor einigen Jahren nach Weißrussland schauen, wenn wir nach Israel schauen, also Leute gehen auf die Straße, aber es braucht eine Masse, es braucht viele Leute, es braucht auch eine internationale Öffentlichkeit. Die Medien müssen in freien Demokratien darüber berichten. Und da werden einfach auch Fehler gemacht, und da kann man mit Blick auf Weißrussland, vielleicht auch mit Blick in den Iran oder auch seinerzeit Hongkong, als demonstriert wurde gegen die Übermacht Chinas, da kann man lernen, dass also die Medien natürlich berichten, solange es interessant ist, und dann der Meinung sind, wenn jeden Tag immer wieder darüber berichtet wird, dann wird es uninteressant, und dann rücken diese Krisengebiete immer mehr in den Hintergrund. Und wenn Öffentlichkeit fehlt, dann fehlt auch, sagen wir mal, eine Kontrolle, die nämlich die Regime, gegen die demonstriert wird, die dann sagen, okay, jetzt können wir wieder unser Ding machen, weitestgehend unbeobachtet von einer breiten Öffentlichkeit. Und dann wird's gefährlich. Also wir müssen einfach in diese Länder schauen, wir müssen uns einfach Gedanken machen, was passiert da. Und dann sind Rückschlüsse auf unser eigenes Land wieder möglich, auf unser Zusammenleben. Wir müssen auch konstatieren, wir müssen auch registrieren, dass auch bei uns Bestrebungen gegen die Demokratie im Gange sind, und da sollten wir gerade mit den Erfahrungen, die wir aus der deutschen und dann später aus der deutsch-deutschen Geschichte gewonnen haben, da sollten wir wirklich aufpassen und den Anfängen wehren. Wir sollten aufstehen, kämpfen für die Demokratie, und dazu gehört es, das wäre mein Appell an junge Leute, sich mit Parteiprogrammen auseinanderzusetzen. Was wollen Parteien? In welche Richtung geht das? Wo sind antidemokratische Züge? Und die sind teilweise recht offen formuliert in den Parteiprogrammen. Und dann sollte man den Schluss ziehen und sollte die Partei wählen, die eben unser gesellschaftliches Zusammenleben, so wie es mehrere Jahrzehnte ja wirklich erfolgreich und gut funktioniert hat, dann sollte man Parteien wählen, die das versprechen und möglich machen, und nicht die, die unsere gesellschaftliche Ordnung, unsere Demokratie, unser Rechts- und Wertesystem komplett umstülpen wollen. Und die gibt es.
Von mir aus hätten wir noch viel länger quatschen können, aber unsere Zeit ist ein bisschen begrenzt, was das angeht. Vielen Dank.
Ich danke auch. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die Sendung.
Salon 5. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Hört auch in unsere anderen Podcasts rein und schaut auf Instagram und TikTok unter Salon5- vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Ich war gerne hier und freue mich, wie gesagt, auf die Sendung.
Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.